Ja, vielen Dank. Also ja, in der Tat, also ich mache vielleicht ganz kurz dazu, vielleicht dann hören Sie auch am Vortrag. Ich bin mittlerweile, am Anfang habe ich das mehr gemacht, mache weniger Datenschutz. Ich bin eher Öffentlichrechtler und mache Regulierungsrecht. Also so zum Beispiel so Sachen wie Mobilfunkterminierungsentgelte, also die Gespräche in die Handynetze, da die Absenkung. Also da habe ich mit die entscheidenden Klageverfahren gemacht. Dann, das ist Call by Call, demnächst bei den All-IP-Anschlüssen, zum Beispiel bei den Congstar-Anschlüssen von der Deutschen Telekom gibt. Das habe ich mit durchgesetzt. Das wird jetzt demnächst höchstwahrscheinlich kommen. Können Sie momentan nicht. Das sind so Sachen, so Regulierungssachen. Wir machen aber, ich mache in dem Zwischenbereich was und bin in einigen der Fragen, gerade wenn es um die konkreten Überwachungsmaßnahmen geht, habe ich viel auch in den Verfahren, von dem QSC-Verfahren mussten wir das auch vortragen und haben es auch dazu auch ausgeführt, muss ich ehrlich gesagt sagen, meine Kollegen Eckert und Schmitz, wenn sie sich da auskennen in dem Bereich, also die haben, die meiste Literatur kommt eigentlich, oder sehr viel Literatur kommt von den beiden Kollegen. Ich denke, wir machen das auch so, also ich habe mir das versucht, sehen Sie aber gleich auch mit dem Vortrag so ein bisschen, um sie da einzuführen und vor allen Dingen auch mal zu zeigen, zum Beispiel, es gibt ja die Verfassungsbeschwerde und ich glaube, diese AK, wie heißt der, Vorratsdatenspeicherung, setzt viel auf diese Verfassungsbeschwerde, aber ich kann Ihnen mal zeigen, was das überhaupt bringen kann und warum. Vielleicht verstehen Sie das am Ende. Sind natürlich auch die Pflichten drin. Wir haben im QSC-Verfahren, aber da komme ich gleich auch zu, natürlich auch dazu vorgetragen, wo die Probleme sind. Also zum Beispiel gibt es noch überhaupt gar keine Definition seitens der Bundesnetzagentur, was eigentlich der ISP oder der Anbieter machen muss. Sondern die sagen einfach, machen Sie mal und machen Sie es richtig. 2 Jahren, irgendwann machen wir dann mal so Standards dazu. Und dann heißt eigentlich für den Anbieter, er kann doppelt und dreifach investieren. Weil er muss jetzt sozusagen gucken, was macht er, und dann muss er hinterher in 2 Jahren alles wieder umschmeißen. Das sind alles Riesenprobleme, die in der Praxis bestehen und die wir versucht haben, dem Gericht auch klar zu machen. Aber komme ich vielleicht gleich dazu und eigentlich so ein bisschen mal, deswegen liegt den Vorratsdatendschungel, was sind eigentlich die ganzen verschiedenen Baustellen? Und ich versuche ein bisschen schneller fertig zu werden. Wir haben natürlich ein bisschen vorgerückte Zeit. Sie können gerne auch Fragen stellen. Wenn Sie überhaupt irgendwas nicht verstehen, können wir gucken. Können Sie es auch zwischendrin sagen Sie einfach oder stellen die Frage und dann kommen wir vielleicht dazu. Wenn ich merke, das nimmt dann total Überhand und der ganze Vortrag wird zerfasert, dann machen wir das eher am Ende. Also das schauen wir einfach mal. Ja, also liegt in den Vorratsdatendschungel, Rechte, Pflichten und Rechtsschutz für den ISP. Ich wollte eigentlich auch noch so ein bisschen das stärker einordnen. Was gibt es da überhaupt für Datenschutzsachen? So war es auch mehr angekündigt. Problematik mit Datenschutz, also bis hin zur Internetzensur. Dann haben meine Kollegen, was ein sehr spannendes Verfahren, den sogenannten Pornokrieg. Ich glaube, der stand auch drauf. Ich weiß nicht, sagt er Ihnen was? Der Pornokrieg. Da hat ein deutscher Pornohersteller ist dann gegen die NetColognes und so dieser Welt hingegangen, wollte die zivilrechtlich verklagen, dass die Seiten von YouPorn sperren, weil YouPorn keine richtige Altersverifikation hat. Das hätte einen Dammbruch gemacht für diese Unternehmen, hat alles mit Datenschutz und irgendwo in diesem Bereich was zu tun, was es da an Themen gibt. Das, sagen Sie mal, aus Sicht jetzt von NetCologne, auch ein Mandant von uns, für die wir das machen, das Verfahren haben wir damals für Kielnet gemacht, das war das Musterverfahren. Jemand kommt und sagt, hier, der Kollege hier, sein Foto, den habe ich da eingestellt. Die Seite von dem Schütze musste sperren, weil da ist mein Foto drauf. Ja, dann sagt, steht da NetCologne, soll ich die jetzt sperren, soll ich die nicht sperren? Wenn sie den sperren, verklage ich die auf Schadensersatz. Das heißt, dann wären die in der Zwickmühle drin gewesen zwischen den Personen und hätten sich Schadensersatzansprüche nach allen Seiten gefährdet, also Schadensersatz ausgesetzt. Und hätten auch ein Riesenpersonal dafür aufbauen müssen. Also es gibt tausende von Baustellen, die momentan in dem ganzen Bereich Datenschutz drinstehen. Jetzt gibt es diese neue Internetzensur, die jetzt anfängt, auch mit Porno was zu tun. Ich habe das jetzt versucht, also wie gesagt, ein bisschen zu konzentrieren. Sage Ihnen nur ganz kurz was zu den Basics vielleicht vom Datenschutzrecht, dann Vorratsdatenspeicherung, was ist das? Vielleicht für viele auch eine Überraschung, so etwas Neues ist das teilweise gar nicht. Dann dann wäre es betroffen. Das ist vielleicht so, und das sozusagen jetzt für ein ISP vielleicht am interessantesten ist, wenn Sie sich nur von der Überschrift haben kommen lassen, können wir auch einiges dazu sagen. Dann Inhalt und Status der Gerichtsverfahren. Es gibt da eigentlich vier Verfahren, auf die man eingehen kann, auf EuGH, Bundesverfassungsgericht, dann die Verfahren in Berlin, vom VG Berlin und vom OVG Berlin und jetzt noch ein ganz neues Verfahren vom VG Wiesbaden. Alle haben vollkommen verschiedene Streitgegenstände, es geht um ganz was anderes und die Frage ist, ob überhaupt eins der Verfahren dazu führen kann, die Vorratsdatenspeicherung auszusetzen, was einige ja sich vielleicht erhoffen von den Gerichtsverfahren. Wenn nicht und welche Probleme da bestehen, das versuche ich Ihnen auch zu klären. Und dann natürlich auch noch die interessante Frage, das ist der Römisch 5, Rechtsfolgen bei Nichtumsetzung. Also das ist auch so ein Punkt, wie weit kann ich Ihnen was dazu sagen, auch wie so der Stand ist oder was ich von Mandanten weiß, wie weit umgesetzt wurde oder nicht umgesetzt. Also ich will da auch niemanden böswillig machen, das sind so ein paar Sachen. Also ich habe da einiges schon drüber erfahren, will das aber eigentlich gar nicht so ausplaudern. Ich will auch nicht unbedingt sagen, alle die und die müssen das machen oder das ist strittig oder Ansicht der Bundesnetzagentur ist falsch, weil das kann im Zweifel, wenn das veröffentlicht wird, auch immer gegen mich, wenn ich dann für irgendjemanden auftrete, auch gegen uns benutzt werden und deswegen muss man mit sowas, mit Äußerungen auch teilweise vorsichtig sein. Aber nichtsdestotrotz versuche ich Sie nicht mit Allgemeinplätzen zu langweilen. Dann nochmal der interessante Punkt, wenn irgendwas kommt und was muss ich machen, was sind eigentlich die Rechtsschutzmöglichkeiten und was ist das Fazit von dem Ganzen? Also wenn ich merke, gucken Sie selbst, wenn Sie Fragen haben oder so, und dann können wir das vielleicht auch noch erörtern. Also ganz kurz, Basics. Was gibt es überhaupt so Arten von Daten? Weil das hat damit was zu tun. Gibt es Auskunftsfragen mit der Art von der TK-Überwachung, die ich habe? Also das hängt damit zusammen. Handelt es sich um Bestandsdaten, Verbindungsdaten, Standortdaten? Also das ist etwas, je nachdem, weil was jetzt neu gekommen ist, viele denken vielleicht jetzt die Vorratsdatenspeicherung ist ganz was Neues. Kommen wir gleich dazu, ist gar nicht so neu. Es gibt nur der Umfang hat sich teilweise geändert. Also Bestandsdaten ist das, wenn Sie einen Kunden haben, Name, Adresse, Kontoverbindung, also alles das, was Sie brauchen, um mit dem irgendetwas abzurechnen. Verkehrsverbindungsdaten, teilweise synonym gebraucht, das sind immer dann TKG, das Telekommunikationsgesetz, das Gesetz, wo dann diese Definitionen drin sind, sind teilweise gesetzlich definiert. Das sind die Verbindungsdaten, die man braucht, also über die Nutzung, also die eigentlich das Nutzungsprofil ergeben. Und dann gibt es noch die Standortdaten, neu eigentlich, auch im TKG neu eingeführt. Das ist, betrifft vor allen Dingen Mobilfunk. Also wenn Sie dann daran, können Sie natürlich sehen, wo ist der, was nutzt der, ist natürlich schöne Dienste auch, wo ist das Restaurant irgendwie, dafür muss ich dann als Mobilfunker wissen, wo steht der Kunde oder wenn Sie jetzt irgendjemanden suchen über Mobilfunk, das sind die Standortdaten. Also diese drei Arten von Daten, Bestandsdaten, Verkehrsdaten, und Verbindungsdaten und die Standortdaten. Die beiden ersten sind aber eigentlich die wichtigsten Punkte. Einfach das nur auseinanderzukehren. Dann Arten von staatlichem Zugriff im Rahmen der ganzen TK-Überwachung. Ja?
Im niederländischen Parlament, als diese Umsetzung von der Richtlinie gesprochen wurde, damals sagte der Minister, der sagte, es entstehen keine neuen Verpflichtungen, neue Daten zusammen.
Kommen wir zu. Kommen wir zu. Naja. Also deswegen macht es vielleicht, ja, deswegen vielleicht machen wir es doch so, solche Sachen am Ende. Wenn Sie konkrete Fragen zu den einzelnen Sachen haben, wo wir sind, können Sie das fragen, wenn Sie es nicht verstanden haben. So allgemeine Fragen, die sich daran anschließen, machen wir am Ende lieber, weil sich viele Punkte noch zukomme, glaube ich. Also bei der TK-Überwachung ganz wichtig, ich habe einmal das Mithören. Ich höre ein Gespräch mit. Das ist von der Vorratsdatenspeicherung nicht umfasst. Das gibt es schon seit langem. Also alles, die haben dies und jenes erzählt. Auch da müssen Sie bis jetzt schon die Infrastruktur, haben wir die gleichen Probleme. Sie müssen die Infrastruktur als Anbieter, als eine QSC, als eine NetCologne bereitstellen. Dann gibt es teilweise, müssen Sie Schnittstellen aufbauen, damit dann mitgehört werden kann, der Inhalt mitgehört werden kann. Wir im Vorratsdatenspeicherung betrifft eigentlich eher die Auskunftserteilung. Was ist dann und wo gewesen, welche Verkehrsdaten, wer hat mit wem telefoniert, wer hat welches E-Mail wohin gesendet. Das ist etwas anderes als Mithören. Ja? Also Auskunftserteilung über bestimmte Daten ist was anderes als die TK-Überwachung im engeren Sinne. Also ganz wichtig, damit wir das überhaupt alles einordnen können, wo wir da sind. Und wir sind also jetzt hier im Bereich der Auskunftserteilung, führte zur Erweiterung, und das ist wichtig, auch kommen wir aber gleich, das wiederhole ich ein bisschen, um den Punkt zur Pflicht der Vorratsdatenspeicherung. Wichtig ist hier, oder warum kam das so? In vielen Fällen konnten die Behörden, das kam dann natürlich alles mit dem Terrorismus, mit September, 11. September 2001 natürlich, kamen die ganzen Diskussionen hoch, wir müssen irgendetwas machen. Die Behörden haben in ganz Europa versucht, bei den Providern anzurufen, anzufragen, gibt uns die Daten, und da hat man gemerkt, die Daten waren teilweise gelöscht. Weil das Grundprinzip des Datenschutzes ist eigentlich, Daten, die ich nicht mehr brauche, müssen gelöscht werden. Und das ist eigentlich das Neue jetzt. Bislang hat man eigentlich eher mit dem Staat ein Problem bekommen, wenn sie Daten zu lange gespeichert haben. Also wir haben das immer wieder, da gibt es dann irgendwie, ein Kunde beschwert sich und sagt, ich habe doch gar nicht da mit der Gina über 0900 telefoniert oder so. Und dann gucken sie als Anbieter in ihren Abrechnungsdaten nach, doch, da hat er dies und jenes gemacht. Nach einem Jahr, wenn er sich nach 9 Monaten beschwert, haben sie die Daten nicht mehr. Einige Unternehmen haben die Daten immer gehabt, ja, die ganze Zeit haben wir doch. Dann mussten wir sagen, oh Gott, dürft ihr gar nicht haben. Also das Problem war eigentlich immer, ihr müsst die Daten löschen. Das war eigentlich auch der staatliche Angriff vom oder staatliche Zielrichtung des Datenschutzrechts, Daten zu löschen. Und auch im TKG hauptsächlich immer, ihr dürft die Daten gar nicht haben, ihr müsst sie löschen. Jetzt gibt es Begehrlichkeiten vom Staat mit der Überwachung, teilweise auch von der Musikindustrie, die natürlich darauf aufsetzen, die ganzen Urheberrechtssachen, das ist dann auch geändert worden, § 101 Urheberrechtsgesetz, damit kenne ich aber, das machen mir meine Kollegen, dann wandere ich auf ganz dünnen Eis, wenn ich Ihnen dazu was vortrage, kann ich Ihnen auch nicht viele Fragen zu beantworten. Auf jeden Fall auch die Musikindustrie hat eigentlich eher ein Interesse daran, Daten beim Provider nicht löschen zu lassen, weil die sonst immer ins Leere laufen mit ihren Anfragen. Das Problem sind vor allen Dingen, kann ich Ihnen jetzt auch schon mal sagen, sind die Flatrates. Flatrates, da müssen Sie nichts mehr zu Abrechnungszwecken speichern. Und jetzt müssen Sie auf einmal die Daten speichern. Das ist eigentlich so ein Problem, kommen wir aber auch gleich noch zu. Aber auf jeden Fall war eigentlich die Vorratsdatenspeicherung kam, weil die Behörden ins Leere gegriffen haben, weil die Daten gelöscht waren. Also, dann kommt die EU-Richtlinie, hat gerne gesagt, wir machen jetzt hier eine einheitliche Regelung, wann und wie müssen Daten gespeichert werden, wer muss was speichern und wann muss was gelöscht werden. Das kam dann durch die Vorratsdatenschutzrichtlinie und vor allen Dingen zu den Verkehrsdaten. Also wir hatten ja die drei Datenarten, Bestandsdaten, Verkehrsdaten, Standortdaten. Die ganze Vorratsdatenspeicherung betrifft diese neue Richtlinie eigentlich nur die Verkehrsdaten. Mit kleinen Ausnahmen, aber so als Grundlinie Verkehrsdaten. Das war eigentlich jetzt der Punkt. Und daran müssen natürlich dann irgendwas geregelt werden in Deutschland, in der StPO, das ist die Strafprozessordnung. Wann darf der Staatsanwalt für was anfragen? Und das ist in der StPO geregelt, da sind die Paragraphen, das ist im 100, 100G, 100A und sowas, aber da kenne ich, machen auch eher bei uns meine Kollegen, kommen aber gleich auch noch detaillierter dazu. Und natürlich auf der anderen Seite, das betrifft die Unternehmen im TKG, was müsst ihr machen, wann müsst ihr löschen? Was habt ihr für Verpflichtungen? Wie müsst ihr das überhaupt machen? Weil man könnte sich auch überlegen, das ist für die Unternehmen, wäre es eigentlich viel leichter. Alle Daten, die sie haben, schicken sie einfach dem Staat rüber. Und soll der die doch machen, auswerten, machen, tun und sowas. Ja? Das wäre für viele Unternehmen viel leichter. Kann man datenschutzrechtlichen Aspekten sich zwar, sagen wir mal, so unter Grundgesetz gucken, ob das jetzt wieder richtig ist. Aber für die Unternehmen wäre es viel leichter. Sie würden es alles über alles irgendwo hinschicken und dann soll der Staat doch riesige Datenbanken aufbauen. Aber da sind wir nicht, sondern die Aufgaben sind auf die Unternehmen verteilt worden. Also hier haben wir nochmal TK-Überwachung im engeren Sinne. Das ist also nähere Umstände. Da geht es dann drum über auch nochmal die Verkehrsdaten und dann haben Sie die Bestandsdaten, die verschiedenen Regelungen, die das machen. Aber da gehen wir jetzt eigentlich gar nicht drauf ein, es sei denn, Sie haben da Fragen, aber haben Sie gehört, das ist einfach nur, das ist jetzt eigentlich gar nicht so wichtig, das ist mehr wichtig für die staatlichen Organe, wann dürfen die zugreifen, unter welchen Umständen, auf welche Daten. Hier haben wir nochmal, also wo das geregelt ist, Auskunft über die Bestandsdaten, Auskunft über die Verkehrsdaten, dann Überwachung der Telekommunikation. Brauchen wir auch alles nicht, auch alles kleingeschrieben, ja, das ist das Kleingeschriebene. Merken Sie sich einfach, im TKG sind die Pflichten geregelt für die Unternehmen. Wer jetzt ISP bei Ihnen ist oder TK, ein Sprachtelefonieanbieter, das ist im TKG geregelt. In der StPO sind eigentlich so die Regelungen drin für die Staatsanwälte, wann darf ich auf welche Daten zugreifen. Und dann gibt es natürlich noch den 113b, der auch noch so eine Regelung dazu umfasst, kommen wir aber auch noch gleich dazu. Also, wichtig bei der Vorratsdatenspeicherung, was ist das? Die Unternehmen haben ja auch vorher schon gespeichert. Sie haben zu Abrechnungszwecken Daten gespeichert. Bestandsdaten der Kunden, die brauchen sie in den allermeisten Fällen. Neu ist allerdings im 111 ist es zum Beispiel für Prepaid-Handys. Ich weiß nicht, wer sowas von Ihnen mal gekauft hat. Ich ehrlich gesagt noch nie, aber da gibt es eine Regelung dazu. Wenn Sie ein Prepaid-Handy eine Karte kaufen, müssen Sie Ihren Namen, eine Anschrift hinterlegen. Da sind die Unternehmen zu verpflichtet mittlerweile. Die Frage ist dann immer, wie weit sind, müssen die es auch garantieren? Wenn es falsch ist, haben die eine Pflicht dazu, sich einen Personalausweis zeigen zu lassen? Das sind die Fragen in der Praxis. Aber grundsätzlich, wenn Sie jetzt nicht gerade vom Prepaid-Vertrag ausgehen, haben Sie auch die Bestandsdaten. Brauchen Sie ja. Monatlich kriegen Sie Ihre Rechnung. Sie haben Verkehrsdaten und Sie haben auch Standortdaten. Und in der Vergangenheit viele, sagen wir, Sie sind jetzt ein voll integriertes Unternehmen, eine Vodafone oder nehmen Sie dann hinterher eine Google, Sie machen dann irgendwie was mit oder versuchen was zu machen, haben natürlich die ganzen Marketingabteilungen, die wollen ja die Daten gerade ausforschen, auslesen, auswerten für Kundenbindungsprogramme, gucken, vielleicht die Daten verkaufen, gibt es ja alles Mögliche. Also die Unternehmen haben Daten, aber die haben bei allem, was ich Ihnen gesagt habe, für eigene Zwecke. Das Neue ist jetzt das erste Mal, dass der Paradigmenwechsel, also wirklich ein Wechsel im Denken, und das ist eigentlich das, was alle Datenschützer hervorgerufen hat und wo jetzt auch die Unternehmen sagen, jetzt müssen wir auf einmal Polizeiarbeit machen, ist, wir müssen die Daten speichern, weil der Staat das von uns will, für eigene Zwecke. Und vielleicht auch datenschutzrechtlich, es gibt eine Studie vom MPI, also Max-Planck-Institut von einer kriminologischen Stelle, 96% der Anfragen konnten, weil die Daten da waren, schon bisher beantwortet werden. Also es ist nicht so, dass da überhaupt nichts geschehen ist, dass es keine Überwachung gab, dass das jetzt eigentlich das Neue ist. Nein, das Neue ist nicht das, dass der Staat Überwachung macht, sondern das Neue ist, dass die Unternehmen verpflichtet werden, Daten zu speichern, die sie gar nicht speichern wollen. Sprich, das beste Beispiel sind eigentlich Flatrates. Also Unmengen von Daten, die Sie da speichern müssen, vor allen Dingen nicht nur speichern müssen, sondern, kommen wir gleich noch zu, Sie müssen die Daten aufbereiten, das ein Wahnsinnsaufwand ist. Wenn Sie dann die Software, welche überhaupt, wie müssen Sie das machen? Dann gibt es dann, glaube ich, Sie haben Joker-Anfragen, heißt das, Sie haben dann nur irgendwie so einen Anfangsbuchstaben von dem Namen, dann müssen Sie sich überlegen, wie machen Sie das, wie verwalten Sie das. Das sind eigentlich die neuen Fragen mit dieser Vorratsdatenspeicherung. Und das ist, glaube ich, was so bei vielen oder in der Öffentlichkeit gar nicht so angekommen ist, wenn man sich diese Verfassungsbeschwerden und sowas liest, dieser Riesenaufschrei geht eigentlich, der Staat speichert unsere Profile oder beziehungsweise die Unternehmen speichern unsere Profile, der Staat greift drauf zu. Nein, eigentlich das Wesentliche und das ist eigentlich das Wichtige hier, Paradigmenwechsel, die Unternehmen müssen Daten speichern, die sie selber gar nicht speichern wollen. Das ist eigentlich, ja, und aufbereiten, das sage ich ja. Das ist der zweite Punkt, immer ganz wichtig, ein ganz großer Kostenfaktor. Ich bin ja jetzt hier, ich bin ja nicht drin für QSC AG, weil die Welt retten wollten und Grundrechte durchsetzen wollten. Es spielte vielleicht auch eine Rolle, aber es ist ein Wirtschaftsunternehmen, sondern es ging um die Kosten. Und da, wo ich dran gegangen bin, war natürlich, kommen wir gleich noch zu, Datenspeicherung. Sie müssen Server hinstellen und die Aufbereitung, Schnittstellen, Software dafür und so weiter. Also, wer hat dann haben Sie also, das ist die Frage, hier, das haben wir hier, Urheberrechtsinhaber, alle möglichen Leute entwickeln natürlich, wenn dann Daten da sind, auf einmal ihre Affinität hin und wollen diese Daten haben. Ganz wichtig immer die Musikindustrie. Das ist auch ganz wichtig, wenn Sie Literatur lesen in diesem Bereich, immer sich angucken bei juristischer Literatur sowieso, aus welchem Bereich schreiben die. Da gibt es einige Richter, sind das vor allen Dingen, die schreiben, muss ja alles staatlich überwacht werden, ist ja sinnvoll. Da gibt es dann die Vertreter aus der Musikindustrie, die sagen, wir brauchen ja auch den Zugriff darauf. Und dann gibt es dann die sich dagegen stellen, vielleicht mehr so wie ich jetzt aus wirtschaftlicher Perspektive. Dann gibt es die so aus Bürgerperspektive, so vom Grundsatz her immer ganz wichtig. Interessenlos schreibt da eigentlich niemand. Und je nachdem finden Sie auch andere Begrifflichkeiten. Da kommen wir gleich auch noch zu, oder zum verpflichteten Kreis. Wenn ich jetzt für die Musikindustrie schreiben würde, würde ich natürlich sagen, alle sind verpflichtet, diese Daten anzulegen. Schreibe ich mehr sozusagen für die Unternehmen, die da nicht rein wollen, schreibe ich dann, nein, die sind alle nicht verpflichtet, das zu machen. Also das ist ganz wichtig, auch diese Interessen hier zu sehen, aber das sollten Sie dann eigentlich nach dem Vortrag selber einordnen können. Wichtig ist für die Unternehmen, die bisherigen Paragraphen, wie sie diese Daten speichern dürfen und können, daran hat sich gar nichts geändert. Also dürfen Sie weiter die Bestandsdaten speichern? Dürfen Sie weiter Verkehrsdaten speichern? Ja, nein. Müssen Sie die löschen? Wann und wie und nach welchen Fristen? Ist für die Unternehmen, für eigene Zwecke alles gleich geblieben. Nur daneben ist jetzt noch der weitere Zweck, dass der Staat von Ihnen fordert, etwas fordert, aber das sind nicht Ihre Regeln sozusagen für die eigenen Zwecke, für die Marketingzwecke oder Abrechnungszwecke, sondern daneben gibt es jetzt neue Zwecke für diese Daten, für den Staat. Also bei der Vorratsdatenspeicherung, auch das ist eigentlich gar nicht so wichtig, aber hier haben wir Ihre Frage, kommen wir dazu, zu dem Punkt da oben, das ist, was kam dazu, das kam schon im 111 dazu, Anschlusskennung, Gerätekennung, also die Speicherungspflichten über Verkehrsdaten und so ist erweitert worden, schon teilweise seit 2004. Was müssen Sie überhaupt speichern? Ist teilweise erweitert worden. Ganz wichtig, das sagte der Kollege eben schon, Sie haben keine Erhebungspflicht, Sie haben nur eine Speicherpflicht. Also ganz wichtig, wobei da natürlich der Streitpunkt schon ist, was ist mit den Flatrates? Ja, was ist damit? Weil wenn Sie die gar nicht erst erheben, die Daten, würden Sie, weil Sie Flatrates haben, müssen Sie die auch nicht speichern. Da kommen Sie langsam so in die Streitpunkte rein, wo dann die Argumentationen anfangen und Unklarheiten im Gesetz und wo die Leute dann sich trefflich drüber streiten können. In der Praxis ist es aber alles bislang, alles noch nicht, längst nicht so heiß gegessen, wie es theoretisch angedacht ist. Also wir machen sehr viel, wir haben auch einen bunten Strauß von Unternehmen, die wir vertreten. Das wird momentan vielleicht auch wegen der Verfahren, der Musterverfahren, dass dies alle anhängig sind, dass die Behörden auch alle so ein bisschen in der Lauerstellung da liegen. Und ich glaube auch, das BNetzA hat im Vorfeld mal eine Untersuchung gemacht, kleinere ISPs müssten, glaube ich, nur alle 11 Jahre mit einer Anfrage rechnen. Also so vom Durchschnitt her, wie viele Anfragen gestellt werden. Gab es mal so eine Studie dazu, aber muss man sehen. Also wichtig ist also, Sie haben keine Erhebungspflicht grundsätzlich, sondern nur eine Speicherungspflicht und dürfen es aber nicht einfach löschen. Aber wichtig auch, ist Bußgeld bewährt, kommen wir gleich noch zu, wenn Sie die dann auch für die staatlichen Zwecke, dürfen Sie nicht unbegrenzt speichern, sondern Sie dürfen sie nur 6 Monate speichern, haben dann noch 1 Monat, um sie zu löschen. Und wenn Sie sie 8 Monate haben, weil Sie das überhaupt keine Routine gemacht haben, sind Sie Bußgeld bewährt. Das heißt, Sie machen staatliche Aufgaben, Sie speichern für den Staat Daten, kommen wir aber gleich noch zu, und Sie löschen die Daten dann nicht rechtzeitig, kriegen Sie auch ein Bußgeld. Ja, also nochmal, also Inhalt der neuen Pflichten sind vor allen Dingen Gegenstand Verkehrsdaten. Wir hatten am Anfang immer Bestandsdaten, Verkehrsdaten, Standortdaten. Sind vor allen Dingen Verkehrsdaten, sind aber auch Standortdaten, ist nicht ganz sauber das Blatt. Sie haben keine Erhebungspflichten. Das müssen Daten sein hier im Katalog, das genau mit Ihnen durchzuexerzieren, welche Daten das sind, kommen wir gleich nochmal, gibt es noch eine Folie dazu, steht im Gesetz drin, sind bestimmte Daten, also Verkehrsdaten, das heißt, wann zum Beispiel eine E-Mail, von wem wurde die an wen geschickt, beim Telefonat, wer ist der Anrufer, wer ist der Angerufene, all diese Verkehrsdaten stehen da drin. Sind dort genannt. Wichtig, was nicht dort genannt ist, Grundsatz, müssen Sie nicht speichern, wobei dann natürlich immer sagen Sie, ach, diese und jene Daten stehen da nicht drin, also muss ich nicht speichern. Ein findiger Jurist von der Behörde wird dann kommen, ja, aber dieses, was da jetzt steht, mir ist jetzt kein, muss so ausgelegt werden, dass das auch drin ist. Ja? Also deswegen, so ganz sicher können Sie meistens nicht sein. Die Juristen sind da immer sehr findig. Ja, ja, gut, aber Sie haben zum Beispiel, die Begrifflichkeit ist im ganzen TKG in diesem Bereich überhaupt nicht einheitlich. Es gibt zum Beispiel keinen einheitlichen Begriff der Öffentlichkeit oder ist sehr strittig und so. Also deswegen muss man da gucken, es wird dann ausgelegt, es gibt keine Analogien. Es muss irgendwo angelegt sein, dass es da drin steht. Wichtig ist auch, bislang zumindest müssen Sie keine Inhalte speichern. Dürfen Sie auch gar nicht. Also man könnte ja auch noch speichern, den Inhalt hier, Sie haben sich dann eine Pornoseite angeguckt und diese Pornoseite wird dann auch selbst gespeichert. Das müssen Sie nicht speichern. Also nicht Sie oder der Kunde hat die gespeichert. Diese Seite müssen Sie nicht speichern. Nur die Daten, welche Seite hat der Kunde sich angeschaut, was gibt es da für URLs, für Ihre dynamischen IP-Adressen, alles Mögliche muss gespeichert werden. Ja? Wird auch gespeichert, meine ich. Ich muss gestehen, kommen wir gleich noch zu.
Wenn er die Daten hat, nicht den DNS-Server des entsprechenden Providers nehmen, kann er nicht wissen, was wir aufgerufen haben. Er hat nämlich nur die Daten, dass wir eine IP wir aufgerufen haben. Logischerweise kann er es nicht speichern. Er hat keine Erhebungsdurchsicht.
Ich muss gestehen, in dem Bereich, das machen eher meine Kollegen, ja, das ist, da bin ich auf ganz weichem Wasser, sage ich Ihnen ganz ehrlich, ja, also. Das ist nicht meine Baustelle. Das müsste ich Ihnen, wenn Sie mir, müssten wir hinterher nochmal diskutieren, müsste ich oder einfach ins Gesetz reingucken. Natürlich immer, wenn Sie sagen, der hat sie nicht, also da kenne ich mich zu wenig ehrlich gesagt mit aus, wenn der die nicht hat, die Adresse, wie das mit den, er kann natürlich nur das speichern, was er selber hat. Genau. Ja, aber was er hat, muss er dann speichern. Wenn es denn im Katalog von dem 113a Absatz 2 drin steht, dann muss er das auch speichern. Ja?
Ist dann schon fair, wenn diese entscheidet, gewisse Daten nicht mehr zu erheben, weil die es dann nachträglich auch speichern müssen. Also wenn gewisse Daten nicht unbedingt notwendig sind für die Betriebsführung.
Ja, da haben Sie dann halt immer die, ja?
Praktisch gesehen ist es, bevor es anspeichert, meine ich eh nur für E-Mails, weil alle anderen Daten, Webabrufen, werden ja nie beim Provider gespeichert. Warum sollte er speichern, worauf ein Kunde zugreift? Also vielleicht die Einwahldaten oder sowas, aber wir sehen immer einen Zugriff auf eine Webseite, solange der Kunde keinen Proxy-Server verwendet, der zufällig loggen würde, werden die Daten nie erhoben.
Ich muss gestehen, in dem Bereich, was man genau speichern muss, beraten meine beiden Kollegen und ich halte mich da raus. Ja? Also ist vielleicht ein schlechter Eindruck von mir, aber wir sind das sehr hoch spezialisiert und jeder macht so ein bisschen seinen Bereich. Ja, ja deswegen, also es tut mir leid, da bin ich und da haben wir Arbeitsteilung intern und ja.
Thank you.
wenn er die nicht speichern. Also ich meine, grundsätzlich ist es ja so, Sie dürfen nur das speichern über die Kunden. Sie dürfen ja sowieso nicht alles speichern über Kunden, so. Sondern nur das, was Sie eigentlich benötigen für Abrechnungen oder zur Erbringung, teilweise auch bei Marketingzwecken war es schon strittig, aber auch das wird immer mehr verschärft momentan mit diesen Opt-in- oder Opt-out-Lösungen und nein, Sie haben keine Erhebungspflicht, deswegen, dann können Sie das natürlich ändern. Grundsätzlich ist, ja? Aber Sie merken, da werde ich Ihnen heute nicht so weiterhelfen können. Da kann ich Ihnen nur, meine Kollegen könnten Ihnen das jetzt sagen. Ich kann leider auch das nicht alles abdecken. Es tut mir leid, ja. Also, das war auch in unserem Verfahren zum Beispiel überhaupt nicht relevant, weil da ist die Frage, was müssen die überhaupt jetzt die ganzen Pflichten umsetzen, ja oder nein, ja. Vielleicht kommen wir hier nochmal dazu, aber auch das ist eigentlich nur das, was jetzt im Gesetz drin steht, und dann merken Sie, das ist halt auch um das Problem, das, was ich meinte, dass im Gesetz halt bestimmte Begrifflichkeiten drinstehen, das sind jetzt hier, also wer ist verpflichtet, das wichtigste Wort ist eigentlich öffentliche Anbieter. Kommen wir gleich noch zu, dass der Begriff der Öffentlichkeit ist für viele relevant und ist momentan ein Willkürbegriff bei der Bundesnetzagentur. Wichtig ist, eigentlich gucken Sie sich das eigentlich selbst an. Sie werden sich da technisch viel besser auskennen als ich. Müssen natürlich dann hinterher nochmal einen Juristen fragen, passt das in diesen Bereich rein? Es gibt einen bestimmten Katalog, kann man sich durchlesen. Im 113a, das ist also die wichtige Norm, da steht drin, wer ist verpflichtet. Das sind halt die Anbieter von Diensten elektronischen Post, von Anbieter von Internetzugangsdiensten, und so weiter. Und die müssen halt alle Verkehrsdaten, die dort anfallen, zur Erbringung dieser Dienste, wenn sie die speichern, selbst müssen sie die dann halt auch für staatliche Zwecke speichern. Und deswegen meinte ich das. Jetzt, da kommen wir dann halt schon, ob es nun im Gesetz drinsteht oder nicht, dann, was ist denn jetzt erforderlich? Ja, nein, was hat er denn? Ja, das sind dann wirklich dann, da geht es dann halt an die Auslegung. Und das ist dann hinterher, was sie machen müssen. Da werden Sie dann halt entscheiden, was brauchen Sie von Ihren Diensten, und dann werden Sie vielleicht das eine Gericht finden, hinterher die sagen das, und die anderen Gerichte werden hinterher das sagen. Das muss man vielleicht auch irgendwo finden. Also da wird eine lebhafte Debatte wahrscheinlich stattfinden, ja?
Was den 113a angeht, wie weit ist es da eigentlich mit Analogien? Sind Sie da zulässig, wenn ich jetzt mal die Anbieter von Diensten elektronischen Post lese? Ich biete jetzt einen Instant-Messaging-Dienst an. Ist das im weitesten Sinne dann als
ja, da sind Sie, ja, aber Analogien ist eigentlich dann, wenn Sie im rechtsfreien Raum sind und Sie haben gar nichts. Und das ist die Frage, dann überlegen Sie sich immer, das ist nicht Analogie, das ist eine Auslegung des Begriffes. Und da gibt es dann den Wortlaut, die Historie, da gucken Sie in die Gesetzesunterlagen rein. Also da fangen Sie dann halt an, Sinn und Zweck des Ganzen, auch eine Fortentwicklung. Ich meine, wir haben immer noch das Fernmeldegeheimnis, ja, also ein Fernmelde in dem Ding, das gibt es eigentlich auch nicht mehr. Der Begriff, was man da 1949 darunter verstanden hat, in der Vergangenheit, das ist ein ganz anderes Verständnis, als das man heute hat. Also deswegen, es gibt halt so eine Entwicklung und trotzdem ist es keine Analogie. Also Sie fangen nicht sozusagen an mit der Rechtsneuschöpfung im rechtsfreien Raum, sondern Sie entwickeln halt die Begrifflichkeiten weiter. Also da müssen die einfach mal reingucken, da steht es drin. Also grundsätzlich halt Telefonieanbieter, egal ob PSTN oder ob VoIP-Anbieter, PSTN ist ja diese klassische Telefonie, oder VoIP-Anbieter sind, E-Mail-Anbieter, Internet-Anbieter, alle möglichen sind verpflichtet. Deswegen komme ich jetzt nochmal zu, ganz entscheidend, Sie müssen das also diese Dienste für Endnutzer erbringen, die Frage ist, wer ist Endnutzer? Und Sie müssen ein öffentlicher Anbieter sein. Und der Begriff der Öffentlichkeit ist ein der strittigsten Begriffe momentan überhaupt. Und da finden Sie dann auch wieder, wie ich Ihnen das eben schon sagte, die verschiedensten Interessenlager. Und auch die Bundesnetzagentur, die eigentlich darüber wacht, hat überhaupt kein einheitliches Begriffsverständnis. Meines Erachtens, das werde ich jetzt auch, das ist so ein Begriff, das schreibe ich Ihnen nicht in so eine Folie rein, ist öffentlich jeder, und zwar jeder, der überhaupt auch nur ansatzweise Rein-Raus-Verkehr hat, irgendwo für mögliche Dritte oder auch nur alles angelegt ist, um mit irgendjemandem Verkehr zu machen. Also der außerhalb seiner eigenen, sein Corporate Network, früher war zum Beispiel Daimler-Benz, wenn die jetzt nur auf ihrem eigenen Gelände in Sindelfing telefonieren, das war früher so, dann war das nicht öffentlich und hatte vor allen Dingen den Zweck, dass sie im Monopolbereich der damaligen Deutschen Post überhaupt so etwas wie ein Corporate Network aufbauen durften. Als sie dann angefangen haben, Rein-Raus-Verkehr auch zu machen, also Sie können von Daimler-Benz auch die Niederlassung in Düsseldorf anrufen, Sie können aber vor allen Dingen auch mich anrufen in meinem Büro, ist es eigentlich kein Corporate Network mehr, es ist keine geschlossene Benutzergruppe mehr, sondern es ist öffentlich. Und diese Einordnung, die ist bei der Bundesnetzagentur, je nachdem, mit wem Sie sprechen, anders. Und darüber wird momentan so etwas in der Praxis wie Ausnahmeregelungen gemacht, die im Gesetz überhaupt nicht angelegt sind. Wenn Sie in den 113a reinschauen, anders als in den 110 TKG. Der 110 ist die TKG-Überwachung. Da gibt es bestimmte Ausnahmeregelungen vor, wer muss zum Beispiel bestimmte automatisierte Schnittstellen nicht vorhalten. Da gibt es Ausnahmeregelungen, so eine minimales Regelung. Also kleine Unternehmen sind ausgenommen. Die gibt es im 113a nicht. Es gibt keine Ausnahmeregelung. Also ist jeder, der auch nur ansatzweise oder Rein-Raus-Verkehr hat, meines Erachtens, das ist die einzige richtige Auslegung, ist verpflichtet im Bereich des 113a. Wenn Sie aber schon zum Beispiel sich anschauen, was die Bundesnetzagentur selbst schreibt, da gibt es so ein FAQ auf der Homepage der Bundesnetzagentur, wer ist verpflichtet, sind Campingplätze, Hotels, alle, die so ein WLAN, kleines WLAN machen und so, sind alle, weil sie keine Öffentlichkeit, nicht so richtig, so schreiben sie so ein bisschen so rum, sind alle nicht verpflichtet. Dann können Sie, ist eigentlich da, der finden Sie, es gibt, also wenn Sie öffentlicher TK-Anbieter sind, müssen Sie sich eigentlich auch melden, Paragraph 6, eine Meldepflicht. Sie gucken an, ich weiß jetzt nicht genau, ob stimmt, das ganze TK-Netz, ein riesen TK-Netz, ich glaube von RWE, ist gemeldet, das von Siemens nicht. Aber praktisch ist genau das Gleiche. Ja, also die haben die gleichen Anlagen. Flughäfen sind riesen TK-Unternehmen eigentlich. Die haben eigene Kabel, die haben eigene Teilnehmeranschlussleitungen, die vermieten an die ganzen Flughafengeschäfte und so weiter. Ich glaube, 3 Flughäfen sind gemeldet als öffentliche TK-Anbieter, der Rest nicht. Ja, also das ist, da gibt es eine von bis und das wird eigentlich mit sehenden Augen von der Bundesnetzagentur gemacht, um so etwas sich erstens nicht mit der ganzen Wirtschaft anzulegen, weil die müssten dann auch die Vorratsdatenspeicherung umsetzen. Aber auch, ja, da finden Sie dann bestimmte Regelungen. Ja?
Ist da eine Lösung in sich?
Nein. 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 Das wird durch die, wenn Sie einen Bescheid bekommen, für sowas wird nicht geklärt. Machen wir ein bisschen schneller, drücken wir auf ein bisschen, ich habe noch einige Folien, ja, vielleicht die Fragen noch ein bisschen zurückstellen. Dass wenn Sie einen Bescheid bekommen, Sie sind jetzt verpflichtet, dann müssen Sie das von den Gerichten auskaspern. Es gibt Gründe, also Gleichbehandlung auch, ist Pflicht, aber eigentlich ist dieser Begriff der meines Erachtens mit am ganz falsch verstandene. Weil der kommt aus einem ganz anderen Zusammenhang und da gibt es keine Ausnahmeregelung. Aber praktisch gibt es die. Also bei der Bundesnetzagentur werden praktisch Ausnahmeregelungen gelebt. Und Sie finden die sogar bis hin in diese FAQs. Und Sie sehen, also ich weiß nicht, ob die beiden Beispiele stimmen, RWE und Siemens, ja, die riesen TK-Anbieter eigentlich, weil sie Anlagen haben mit Rein-Raus-Verkehr und. Die einen sind drin, die anderen sind draußen. Und ob die jetzt Vorratsdatenspeicherung beide umsetzen, wage ich auch noch zu bezweifeln. Und trotzdem weiß es die Bundesnetzagentur und guckt nicht richtig hinterher. Wobei man sich natürlich überlegen kann, was soll das Ganze dann überhaupt? Wen will ich denn da überhaupt fangen? Ja, das ist so ein Begriff, der kam früher, dürfen Sie überhaupt eine TK-Anlage haben? Dann war die Frage, sind Sie...
Ja, das war aus anderen Gründen, aber wenn damals
die Gerichte, das hat immer anders... Na, aber es hat dann immer einen anderen Zusammenhang. Das ist ein Begriff, der ist eigentlich gewandert. Der ist immer geändert worden. Sie in den Kommentar reingucken. Das ist ein Begriff, der Begriff der Öffentlichkeit hat sich geändert mit dem Lauf der Zeit. ist ein dynamischer Begriff und spätestens seit den Richtlinien 2002 ist er eigentlich sehr weit zu verstehen. Wichtig also auch, was haben wir das hier? Sie sind jetzt, also seit dem 01.01.2009 gibt es keine Übergangsregelung mehr, Sie müssen eigentlich alles umsetzen. Art der Speicherung, hier kommen wir noch dazu, das ist noch ein ganz wichtiges Thema in der Praxis. Eigenständige Datenbanken müssen Sie zum Beispiel, wenn Sie die Daten, Kostenfaktor, riesiger Kostenfaktor, eine Datenbank oder zwei Datenbanken, müssen Sie für Ihre eigenen Daten eine Datenbank haben und eine andere Datenbank für die Vorratsdatenspeicherung? Ungeklärt, absolut ungeklärt. Bundesnetzagentur schreibt hier in FAQs, ja, eine Datenbank reicht, aber ob das hinterher, wenn es denn dazu kommt, Knallauffall vor den Gerichten, weiß kein Mensch. Haben Sie überhaupt keinen Rechtsschutz davor. Also das sind all solche Probleme bei der praktischen Umsetzung, die ungelöst sind. Schnittstellen, hatte ich eingangs schon gesagt, gibt es technische Richtlinien und so etwas, die sollten seit 2006 eigentlich schon bestehen. Es ist aber relativ schwierig und Sie sehen es allein daran, die Bundesnetzagentur bis heute, am 29.04. hat sie den Entwurf überhaupt bereitgestellt, veröffentlicht, eine Anhörung gestartet. Das dauert bestimmt noch 2 Jahre, bis das Ding verabschiedet ist, weil die auf die ETSI warten. Und die Unternehmen sollen es aber alle schon machen. Also das ist alles so Gründe, die in meine Verfahren reinspielen, in die Bundesverfassungsgerichtsverfahren spielen, die alle überhaupt nicht rein, kommen wir noch zu, müssen vielleicht ein bisschen mit der Zeit schneller machen. Wichtig ist, wer ist auskunftsberechtigt, das ist im 113b geregelt. 113a ist, wer ist verpflichtet, 113b, für welche Zwecke dürfen diese Daten genutzt werden, das ist eigentlich da, wo sich das Bundesverfassungsgericht drauf in den Verfassungsbeschwerdeverfahren bislang darauf kapriziert hat. Und allein auf den 113b, also Strafverfolgungsbehörden, Nachrichtendienste, nicht Privatpersonen oder Unternehmen. Bislang. Zwischenfazit, also Sie haben eine Reihe von zusätzlichen Belastungen. Sie wissen eigentlich gar nicht genau, was Sie da umsetzen müssen. Eine Datenbank, zwei Datenbanken, wie sehen die Schnittstellen aus, wie ist die Software, wissen Sie alles überhaupt nicht. Sie müssen es aber machen. Seit dem 01.01.2009. Wer ist überhaupt verpflichtet? Naja, weiß man auch nicht so richtig, ja, sagte ich Ihnen. Also wenn Sie die FAQs angucken, sind aber alles unverbindliche Sachen. Da können Sie vielleicht sagen, deswegen kriege ich kein Bußgeld. Aber machen müssen Sie es trotzdem. Bußgeld hat ja immer so Fahrlässigkeit. Sie müssen ja so Verschulden haben. Können Sie vielleicht drauf mit exkulpieren. Aber es ist auch eine Tagesform des Richters eventuell. Ja? Also da muss man gucken. Wichtig ist auch, dass es eigene Kosten, dass Sie diese Kosten nicht ersetzt bekommen. Sie müssen einen Riesenaufwand betreiben an Kosten. Es gibt vom ECO, es gibt verschiedene Kostenschätzungen, die variieren zwischen 350 und 500 Millionen. Und ich weiß selbst, dass der Kauder, das ist glaube ich Fraktionsvorsitzender der CDU, hat erst Ende 2008 angefangen, bei den Verbänden mal nachzufragen, sagen mal Leute, was kostet das eigentlich? Also das kann ich Ihnen, gibt es auch, hat er sogar öffentlich in der Bundestags-, in der Drucksache ist das drinstehen, wir wissen ja gar nicht, wie die Kosten sind. Also die machen Gesetze, Verpflichtungen, wälzen alles auf die Unternehmen an und machen sich nicht mal Gedanken darüber, was es kostet. Also, wichtig ist hier Inhalt und Status der Gerichtsverfahren, Urteil des EuGH, Verfassungsbeschwerden, Klagen beim VG Berlin, da bin ich jetzt auch involviert, QSC AG und dann gibt es noch neuestens die Klage beim VG Wiesbaden. Wichtig ist, der EuGH hat nur gesagt, dass es eine Zuständigkeit, hat er entschieden Anfang des Jahres, es gibt eine Zuständigkeit, also Vorratsdatenspeicherung basiert ja auf einer Richtlinie und die EU ist zuständig, hat aber überhaupt nichts dazu ausgesagt, ob das auch mit EU-Recht vereinbar ist, materiell, weil auch in der EU gibt es eigentlich ähnlich wie wir Grundrechte haben, gibt zwar keinen geschriebenen Katalog, aber das sind eigentlich auch materielle Schranken. Mich hat die Entscheidung eigentlich nicht verwundert, weil die EU per se eigentlich alles überprüfen möchte, alle Kompetenzen an sich greifen möchte. Wenn jetzt mal die Frage an den EuGH kommt, ist das denn auch mit EU-Recht, mit den EU-Rechtsgrundrechten vereinbar, kann das Ergebnis ein ganz anderes sein. Und da bin ich mir ziemlich sicher, da werden die auch viel restriktiver. Aber das eine ist eigentlich, nehmen Sie dem Menschen die Kompetenz, darüber zu entscheiden, ja oder nein, und sagen natürlich, nein, ich will mächtig sein. Ja, jeder Richter und alle wollen diese sexy Materie haben, darüber entscheiden. Aber wie sie hinterher darüber inhaltlich entscheiden, ist eine ganz andere Frage. Also absolut ungeklärt beim EuGH. Ganz wichtig. Verfassungsbeschwerden, also das ist, glaube ich, das, was, wo die Leute, wenn ich das mir so durchlese, auch bei diesem AK-Vorratsdatenspeicherung die meisten Hoffnungen reinsetzen. Das Verfahren kann aber gar nicht zu dem Ziel führen, das die Leute meinen, damit zu haben. Und zwar deshalb, weil die Vorratsdatenspeicherung auf EU-Recht zurückgeht. Wir sprechen dann, das ist sekundäres Richtlinien, sekundäres Gemeinschaftsrecht. Das ist so ähnlich, wie wir ein Grundgesetz haben und im Deutschen Gesetze haben, einfache Gesetze. Also die werden ja auch basieren mit auch auf den Vorgaben des Grundgesetzes. Und das Bundesverfassungsgericht überprüft Gesetze, die unmittelbar auf sekundäres Gemeinschaftsrecht zurückgehen, nicht. Das ist die sogenannte Solange. Viele denken auch mal, das heißt Solange oder so. Ja, finden Sie bei Jurastudenten. Das ist Solange 1 und Solange 2 Entscheidungen. Solange, sagt das Bundesverfassungsgericht, solange der EuGH ein Grundrechtsstandard war, der unserem vergleichbar ist, überprüfen wir EU-Recht nicht, sondern das muss der EuGH selber entscheiden. So. Deswegen kommen Sie eigentlich dazu, Sie haben eigentlich jetzt zwei, das sind hier diese Sachen, und deswegen hat das Bundesverfassungsgericht, das ist ganz konsequent, weiterhin entschieden in den Eilentscheidungen, ihr müsst weiter speichern, weil das ist die Umsetzung des sekundären Gemeinschaftsrechts, ihr müsst speichern, aber den Finger an die Staatsanwaltschaften und die Gerichte gesagt, ihr dürft diese Daten nicht für alles nutzen, was ihr wollt. Also ihr dürft die Auskunft des Staates über diese Daten, die wurde eingeschränkt, aber nicht die Speicherpflicht. Und das ist nur konsequent, weil das Bundesverfassungsgericht darüber nicht entscheiden wird, ob die Vorratsdatenspeicherung verfassungsgemäß ist oder nicht. Das haben Sie eigentlich auch, das finden Sie in dem genannten Urteil auch, Randziffer 135, Verweis auf die Solange 2 Entscheidung. Die werden das gar nicht entscheiden. Die interessantesten Klagen meines Erachtens sind die, die ich auch mit einer von führe, sind beim VG Berlin. Die haben gesagt, okay, wir sind verpflichtet, das zu machen, aber wir kriegen keine Kosten dafür. Und das heißt, das EU-Recht sagt ja nicht, kriegt ihr Geld oder kriegt ihr nicht Geld. Man bespricht das in der Juristerei unter der Terminologie in Pflichtnahme privater für öffentliche Zwecke, weil ich hatte Ihnen ja eingangs gesagt, Sie speichern die Daten nicht für eigene Zwecke, Sie wollen die ja gar nicht speichern, Sie wollen die eigentlich löschen und Sie wollen sie dem Staat geben. Sie machen die eigentlich eine Polizeiaufgabe. Da können Sie sich streiten, ist das verfassungsgemäß, dass die Unternehmen verpflichtet werden? Ja, nein, sagen wir mal ja. Und dann die zweite Frage, aber auf eigene Kosten oder muss das der Staat bezahlen? Und da gibt es sehr, sehr gute Gründe zu sagen, das muss der Staat bezahlen. Sehr gute Gründe. Aus auch den Grundrechten der Unternehmen und so etwas her. Und diese Verfahren, die können auch vom Bundesverfassungsgericht entschieden werden, weil es da um die Kostentragungspflicht geht, die nicht im Europarecht angelegt ist oder in Frage gestellt ist. Das ist eine Frage der nationalen Umsetzung. Darüber kann das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Das heißt also eigentlich, die nach Bundesverfassungsgericht wird sagen, ihr müsst speichern, aber nicht auf eigene Kosten. Und damit wird die Vorratsdatenspeicherung eigentlich ausgehebelt. Das ist eigentlich, deswegen sage ich, das ist eigentlich das vor den nationalen Gerichten zumindest das interessanteste Verfahren, bis eventuell, das könnte jetzt ein nationales Gericht machen, das könnte zum Beispiel das VG Berlin, das OVG Brandenburg machen, sagen, hier sind ja Fragen des EU-Rechts involviert. Ist die Vorratsdatenspeicherung überhaupt mit EU-Recht vereinbar und könnte das dem EuGH vorlegen? Das ist wieder so ein Verfahren. Dann haben wir das eigentlich bei dem Gericht, was darüber genuin entscheiden muss. Aber das machen die in unseren Verfahren gar nicht. Müssen sie auch gar nicht. Und weil die Erfolgschancen sind eigentlich viel besser. Wenn natürlich Vorratsdatenspeicherung verfassungswidrig ist, fällt auch sozusagen, gewinnen auch die Unternehmen, dann müssen sie auch nicht mehr auf eigene Kosten machen. Aber selbst wenn die Vorratsdatenspeicherung verfassungsgemäß sein sollte, könnten unsere Klagen trotzdem erfolgreich sein, weil wir es nicht auf eigene Kosten machen müssen. Das ist eigentlich der Charme dieser Verfahren. Also das steht jetzt eigentlich hier nochmal. In Österreich ist diese Frage auch schon mal für die reine Überwachung schon mal geregelt worden. Dort hat der österreichische Verfassungsgerichtshof gesagt, es ist verfassungswidrig. Und die haben eigentlich ganz ähnliche Grundrechte, wie wir das haben. Ist verfassungswidrig, auf eigene Kosten. Auf eigene Kosten, nur auf eigene Kosten. Das ist das, da, das sind Staatsträger, das sind Beamte, ja. Also sowas in Frage zu stellen, schwierig. Ich meine, das Schöne ist immer, wenn der Staat auf einmal die Kosten tragen muss, haben sie auch einen großen Filter drin, was müssen die Unternehmen überhaupt noch speichern. Also dann wird viel stärker natürlich, dann kommt, wenn der Staat die Kosten tragen muss, dann wird nicht mehr, momentan müssen ja alle speichern, dann wird es höchstens immer mehr eingeschränkt, allein weil es das wirtschaftliche Kriterium, mittlerweile ist, momentan ist es dem Staat ja vollkommen egal, wie viel sie da speichern müssen. Die Klage beim VG Wiesbaden, ich beeile mich, ist ganz interessanter Schachzug gewesen. Da ging es um ganz was anderes, um Beihilferecht für Landwirtschafts, im Landwirtschaftsbereich. Und da gab es aus einer Landwirtschaftsrichtlinie, hat mit unseren Gesetzen überhaupt nichts zu tun, auch so eine Speicherungspflicht. Und da hat der Richter gesagt, das verstößt doch gegen die Vorratsdatenspeicherung und hat diese Fragen dem EuGH vorgelegt. Das betrifft aber nicht unsere Fälle, weil es ein anderer Streitgegenstand ist. Wenn der EuGH aber sagt, vielleicht dort Vorratsdatenspeicherung ist europarechtswidrig, könnte das mittelbar auch Einfluss haben auf unsere Verfahren. Ein ganz geschickter Schachzug des Richters, kann man sich eigentlich nur daran denken, dass er das politisch interessiert. Ich meine, sind auch alles Menschen, politisch interessiert, seht Erstinstanzrichter und sagt, da legen wir einfach mal vor. Damit kommen wir in die Öffentlichkeit, in die Presse. Ja, ist ein Richter, müssen Sie sich vorstellen, in Wiesbaden, der hat nie so sexy Fälle und jetzt hat er da einen super Fall. Den legt er vor, total kreativ, finde ich gut. Ja, aber sind alles Menschen. Hat aber keinen unmittelbaren Einfluss, weil es um ganz andere Gesetze geht und andere Richtlinien. Berührt aber inhaltlich das Gleiche. Wichtig noch, Nichtumsetzung Zwangsgeld und Bußgeld. Also wenn Sie nicht, ganz wichtig, von dem QSC-Verfahren, wenn Sie nicht eine Anordnung haben wie QSC, sind Sie weiterhin dazu verpflichtet, das umzusetzen. Nur die Unternehmen, die eine gerichtliche Anordnung haben, das sind 3 oder 4 Unternehmen in Deutschland, müssen das derzeit nicht machen. Alle anderen müssen das machen und können sich weder beim Zwangsgeld noch beim Bußgeld auf diese Unternehmen berufen. Ganz wichtig. Also wenn jemand Rechtsschutz haben möchte, muss er selber aktiv werden mit seinem Unternehmen. Oder sagt halt, naja, ich gucke mal, was da kommt. Also das ist immer so eine Sache, ist eine eigene Baustelle. Aber ich sage Ihnen jetzt einfach nur erstmal, wie das rechtlich ist. Wichtig ist Kontrolle und Durchsetzung der Verpflichtung bis hin zu Hausbesuchen. Die können sich alles bei Ihnen angucken, was haben Sie da gemacht und so etwas. Also nicht nur ein Bußgeld, sondern die können auch zu Ihnen kommen und die können Ihnen dann Zwangsgeld geben. Zwangsgeld heißt 500.000 Euro, wenn du das jetzt nicht machst. Oder du kriegst mal 500.000 Euro, musst du zahlen bis 500.000 Euro, wenn du das Ganze nicht machst. Und wenn ich morgen wiederkomme, du hast es immer noch nicht mehr angefangen, kriegst du nochmal 500.000 Euro, bis du es machst. Während das Bußgeld, was daneben ist, kommen wir hier, ist eigentlich eine Strafe, weil du es in der Vergangenheit nicht umgesetzt hast, kriegst du ein Bußgeld. Also das heißt, sie können im Prinzip 1 Million zahlen, rein theoretisch. Ich mache ziemlich viele berate ziemlich viele Unternehmen, habe ziemlich viel Einblick. Bislang ist da, soweit ich das weiß, nichts passiert. Um das mal zu sagen. Es wird alles ein bisschen heißer gekocht derzeit. Die Behörden gucken auch, glaube ich, muss man aber sehen. Rechtsschutzmöglichkeiten, ja, habe ich Ihnen gesagt, also da müssen, das ist so eigentlich nur wie die QSC oder so, hingehen einer Anordnung, dass sie das Ganze nicht umsetzen müssen, weil diese Frage und nur dieses Beispiel, weil sie das auf eigene Kosten machen müssen und das verfassungswidrig ist. Das muss man selber sehen. Und dann haben Sie natürlich noch Rechtsschutz gegen die Zwangsvollstreckungsmaßnahmen oder ein Bußgeld. Und das ist eine Frage, ob man da drin dann auch inzident sagen könnte, also ich will das Bußgeld nicht zahlen, weil das Ganze ist ja verfassungswidrig. Wahrscheinlich kann man das dann auch klären und die Gerichte werden sich daran auch anlehnen, wahrscheinlich. Aber Sie wissen nie, was Sie für einen Richter bekommen, nicht? Also, aber dann gibt es ja noch die Instanzen und so. Also das muss man sehen. Also das sind eigentlich so die Rechtsschutzmöglichkeiten. Auch genauso bei dem Zwangsgeld. Das Zwangsgeld muss natürlich auch eine rechtmäßige Handlung irgendwie begleiten und durchsetzen wollen. Fazit, also des Ganzen. Rechte des ISPs waren auch im Titel. Die ISPs haben in dem ganzen Bereich gar keine Rechte. Ja, sie haben da nur Pflichten und sie wissen noch nicht mal genau, der Staat hat alles auf sie abgewälzt. Sie wissen noch nicht mal genau, ob sie überhaupt verpflichtet sind und sie wissen gar nicht mal genau, was sie überhaupt machen müssen. Und das, denke ich, ist der große Skandal. Also bürgerrechtlich würde ich sagen, ist natürlich anzugreifen, dieser Paradigmenwechsel bei der Vorratsdatenspeicherung, dass sie jetzt auf einmal der Staat sagt, welche Daten gespeichert werden müssen. Aber das ist ganz wichtig zu sehen, 96% der Anfragen konnten bislang und können bislang beantwortet werden. Das ist eigentlich nicht das Neue der Vorratsdatenspeicherung, diese staatlichen Anfragen. Ja, wir sind jetzt hier schon etwas über der Zeit. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Tut mir leid, dass ich die einzelnen, die Detailfragen, von denen habe ich mich schon gefürchtet, ja, dass die kommen werden. Da bin ich etwas blank, da müssten Sie sich dann an einen meiner Kollegen wenden oder nochmal nachschauen. Aber das ist eigentlich auch nicht die Frage, wenn Sie überhaupt anfangen zu speichern, wird sich das relativ schnell wahrscheinlich klären, wenn Sie da in der Umsetzung drin sind. Ja?
Noch eine Frage? Findet man die irgendwo?
Weiß ich nicht, wenn die veröffentlicht auf der Seite? Also wenn ich die jetzt freigebe, ja. Also dann finden Sie die, ich gebe die, dann werden die da irgendwo stehen.
Okay.